Was ist Wahrheit? Diese Frage wurde schon Jesus gestellt, als er vor Pilatus stand. Was ist Wahrheit? Diese Frage stellt sich auch heute mehr denn je. Wenn etwas nicht bewiesen werden kann, dann kann jede Aussage wahr sein. Nehmen wir zum Beispiel einmal, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Vor ein paar hundert Jahren haben die Menschen geglaubt, die Sonne drehe sich um die Erde und die Erde steht still. Sie geht morgens schließlich im Osten auf, ich hoffe, dass der Osten ist, zieht ihren Tageslauf und geht im Norden, im Westen unter. Aber die Wahrnehmung dieser Aussage war falsch. Jeder weiß heutzutage, dass dem nicht so ist und dass die Erde sich um die Sonne dreht und durch die Eigenrotation der Erde scheint es so, wie ich eben gesagt habe. Wir reden auch heute noch immer, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Sie hat ihren Tageslauf. Und wir reden nicht davon, die Erde hat sich jetzt an dem Punkt gedreht und so weiter. Wäre auch viel zu kompliziert. Nun sind aber nicht alle Falschaussagen, in Anführungsstriche Falschaussagen, so leicht wie eben diese zu widerlegen. Naja, bei denen hat es auch ein paar tausend Jahre gedauert. Was ist, wenn Aussagen, die zwei Parteien haben, widersprüchlich sind und es keinen direkten Beweis ihrer Wahrheit gibt? Wie bei den unterschiedlichen Religionen. Dabei sind gerade diese Fragen, auf die wir eine eindeutige Antwort brauchen. Denn es geht um das ewige Leben. Das Leben nach dem irdischen Tod. Kommt da noch was? Wie sieht es aus? Oder war es das dann? Nun wäre Gott nicht Gott, wenn er diese wichtigen Fragen, diese lebenswichtigen Fragen unbeantwortet ließe. Oder sie auch mehrdeutig beantworten würde. Ich denke, das ist uns hier und in unserem Kreis klar. Darum werden wir auch aufgefordert, von der Schrift her für diesen Glauben zu kämpfen. Und diese Aufforderung lesen wir ganz deutlich im Brief Judas. Ich möchte uns heute die Verse 1 bis 4 näher bringen. Aber damit wir, weil es ja nicht so ein langer Brief ist, den Zusammenhang sehen, hier ist es ja sehr schön möglich, werde ich den ganzen Brief lesen. Judas ab Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Soweit der Predigttext. Ich möchte uns auch jetzt noch ab Vers 5 weiterlesen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr das ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael sagte dagegen, dass er mit dem Teufel als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeiten Koras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen hat auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten umwandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ein kurzer Brief, aber einer, der so viel Warnung enthält. Fangen wir von vorne an. Judas bezeichnet sich selbst als Knecht. In anderen Übersetzungen steht auch Sklave, Sklave Christi. Das Wort Knecht bezeichnet einen leibeigenen Knecht und drückt aus, dass Judas mit Leib und Leben das Eigentum des Herrn ist und es sein wollte. Er hat diese Knechtschaft, diese Sklaverei selbst angetreten. Gott zwingt niemanden in seine Nachfolgschaft. Bei Judas handelt es sich wohl um den Halbbruder Jesu, der er sich nicht als Apostel vorstellt, wie es die anderen immer taten, und auch in Vers 17 die Apostel erwähnt, als würde er nicht dazugehören. Wir haben es gerade gelesen. Zudem bezieht er sich auch auf Jakobus, das wiederum Sinn macht, denn Jakobus war ebenfalls ein Bruder des Herrn, das können wir Markus 6,3 nachlesen, und Ältester in der Gemeinde Jerusalem. Es fällt auf, dass Judas, wie sein Bruder Jakobus in dessen Brief, sich eben nicht auf die Verwandtschaft zu Jesus beruft, obwohl deswegen seinen Ausführungen wohl mehr Gewicht gegeben worden wäre. Ich bin der Bruder des Herrn. Ich kenne den Herrn. Aber genau das macht er nicht. Jakobus übrigens auch nicht. So wird der Eindruck vermieden von beiden, dass sie sich auf die gleiche Stufe stellen wie der Herr Jesus. Denn wer unter Brüdern sieht sich niedriger als den anderen Bruder? Unter uns Menschen? Eigentlich keiner, oder? Und ich denke, bei den Schwestern ist es genauso. Interessant ist auch, an wen der Brief adressiert ist. Denn es ist keine Einzelperson, wie wir eben gelesen haben, Philemon zum Beispiel. Auch keine Personengruppe oder Region, wie bei Petrus 1,1, an die Zerstreuten in der Diaspora sozusagen. Oder wie Paulus an gewisse Gemeinden seinen Brief adressierte. Judas spricht alle Geretteten direkt an. Natürlich sind die anderen Briefe letztendlich auch alle angesprochen. Aber hier sticht es eben besonders hervor. Und so kann niemand sagen, das gilt nur für die Römer. Oder so waren die Korinther. Heute ist das ja ganz anders. Judas fordert jeden Gläubigen auf zum Kampf für den Glauben, für den wahren Glauben an Jesus Christus. Aber warum müssen wir kämpfen? Und zweitens, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Es ist ja wichtig zu wissen, warum man etwas macht, sonst ist die Moral schlecht schnellstens hin. Warum kämpfen? Judas Aufforderung zum Kampf steht ja unserem heutigen Lebensgefühl, unseren Vorstellungen von Nachfolge entgegen. Kämpfen? So richtig? Mich einsetzen? Naja, aber gerade was Glaubensfragen angeht, sollte man doch tolerant sein und andere Meinungen akzeptieren. So ist doch heute der Tenor, so ist doch heute die Aussage, auch in evangelikalen Kreisen. Wer weiß schon alles über die Zukunft? Sicher, wir wissen nicht alles über die Zukunft. Nun beziehen wir uns aber nicht auf menschliche Philosophien, sondern auf das Wort Gottes. Im Gegensatz zu anderen Glaubensschriften, zum Beispiel Koran oder dem Kanon des Buddhismus oder der Bhagavad Gita, also den Schriften des Hinduismus, enthält die Bibel im Alten und im Neuen Testament Prophezeiungen, die sich nachweisbar erfüllt haben. Jesus hat vorausgesagt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde vom Tempel des Herodes. Genauso ist es gekommen. Der Tempel von Salomo, er wurde zerstört. Aber es waren noch Steine da, mit denen Zerubabel und die Israeliten diesen Tempel wieder aufgebaut haben. Jetzt ist da gar nichts mehr gewesen. Jesus hat es 40 Jahre bevor es geschah, vorausgesagt. Das Alte Testament ist voll von Vorhersagen. Wir können es durchlesen. Aber ich denke, in unserem Kreis muss ich die Irrtumslosigkeit der Bibel nicht betonen. Ich denke, wir sind davon überzeugt, oder? Wenn du allerdings der Definition vom biblischen Glauben, wie wir sie von Hebräer 1,1 kennen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, wenn du dem nicht zustimmen kannst und du bist der Überzeugung, die Bibel enthält Gottes Wort, ist aber nicht vollkommen Gottes Wort, dann bist du kein Kind Gottes. Und die Nachfolge Jesu steht in dem Wort Gottes und das untrennbar im Zusammenhang mit Kampf, Anfechtung und Leid. Schauen wir einmal in die Apostelgeschichte. Welche Kämpfe musste Paulus erleiden für das Evangelium? Er wurde gesteinigt, er wurde aus dem Ort getrieben, ein Anschlag sollte auf ihn verübt werden, er wurde gefangen gesetzt. Das alles hat er erduldet. Er wird auch sicher Anfechtungen gehabt haben. Das haben wir zum Beispiel, ein Beispiel im Korintherbrief, wo er von dem Pfahl im Fleisch spricht. Das wird mit Sicherheit nicht nur eine Krankheit gewesen sein. Damit hätte er umgehen können. Aber dass seine Gemeinde, die Korinther, sich so gegen ihn setzen, sich so vehement gegen ihn aussprechen, das hat er nicht erwartet. Aber Kampf- und Leidensbereitschaft für das Evangelium ergibt sich daraus, weil die Bibel eben in den wichtigen Fragen, was nach dem Tod ist, wie steht es um die Errettung, schwarz-weiß malt, ganz klare Kante bezieht. Da gibt es nicht irgendwelche schwammigen Ausführungen. Sondern Gott ist eindeutig in dieser Frage. Sünde ist Sünde, wenn Gott sagt, es ist Sünde. Und weil Gott unveränderlich, nämlich vollkommen ist, wird die Sünde nicht durch die Veränderung der Gesellschaft oder anderer Umstände plötzlich gut. Praktizierte Homosexualität war zu Moses Zeiten Gott ein Gräuel, können wir nachlesen im Alten Testament. Und ist es somit heute auch noch. Egal, was die anderen Menschen sagen und wie viele es auch sein werden. Es ist ganz einfach. Auf der einen Seite steht Gott. Auf der anderen Seite haben wir die Gegenspieler Gottes, den Teufel. Auf der einen Seite haben wir das Reich des Lichtes. Und auf der anderen Seite das Reich der Finsternis. In der Bibel geht es immer um Wahrheit und Lüge. Gott sagt die Wahrheit, Satan verdreht die Wahrheit, schon zu Adam und Evas Zeiten. Es geht um den Willen Gottes und Sünde. Es geht um Gnade und es geht um Gericht. Geistlich oder fleischlich, wie bist du eingestellt? Letztendlich geht es um Sieg oder Niederlage. Und darum gehört der Kampf zur Nachfolge Christi. Und wir dürfen auf der Seite des Siegers kämpfen. Mit der ganzen geistlichen Waffenrüstung, die uns zur Verfügung steht, wie wir sie in Epheser 6 nachlesen können. Und wenn wir meinen, dass der Weg zum Himmel einfach wäre, der kennt das Wort Gottes nicht. Oder er nimmt es nicht ernst. Wir haben die Geschwister aus Syrien gehört und aus dem Iran, was sie erlebt haben. War das einfach? Ist Verfolgung einfach? Ich denke, ihr könnt es besser als ich. Wir haben das letzte Woche das Zeugnis von den Geschwistern aus der Ukraine gehört, die das Wort Gottes gelehrt haben in den Bibelschulen und nun auch bereit sind, nach dem Wort Gottes zu leben, in schwierigsten Umständen, im Krieg, damit Gott verherrlicht wird. Wenn du meinst, ohne Kampf geht es auch, wenn du an ein Wohlfühlevangelium glaubst, dann stellt sich die Frage, ob du für Jesus Christus lebst oder für dich selbst. Dann willst du einen Gott, der deine Wünsche erfüllt, wie ein Geist aus der Flasche oder einer Wunderlampe oder sowas in der Art. Der Kampf gehört zum Glauben. Es heißt nicht umsonst Glaubenskampf. Weil die Wahrheit Gottes so lange angegriffen wird, bis der Herr kommt, auch wenn wir das in Deutschland nicht so direkt wahrhaben wollen oder merken. Es ist erstaunlich, dass Judas, bevor er zum Kampf aufruft, eigentlich von dem gemeinsamen Heil sprechen wollte, beziehungsweise schreiben wollte. Es war ihm ein großes Anliegen, darüber zu schreiben. Und hier wird die Leitung des Heiligen Geistes sichtbar und offenbar. Denn der Heilige Geist führt und schließt Tore und öffnet Tore und gibt die Gelegenheit und zeigt uns, was wir zu tun haben. Judas lässt von diesem Vorhaben erst einmal ab und schreibt die Ermahnung, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Nichts dazu zu tun. Natürlich hören wir immer gern von dem, was uns in der zukünftigen Welt erwartet, von der Errettung, auch, dass wir in diesem Leben schon Segen erfahren dürfen. Sicher, es ist nicht unser Verdienst, diese von Gott gegebenen Verheißungen zu bekommen. Wir haben es nicht verdient in irgendeiner Weise. Wir haben keinen Anspruch darauf, denn es ist die reine Gnade Gottes, dass wir solches annehmen können und dürfen. Aber wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, wie das erreicht wird. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden und hat diese Gnade dort erwirkt. Die Verse 3 bis 19, 17 Verse lang, warnt Judas vor Verführung und falschen Lehren und vor allen Dingen vor den Gefahren, die daraus erwachsen. Wie kann es sein, dass Judas vom Heil schreiben will, die frohe Botschaft von Jesu Liebe zu uns Menschen beschreiben will und dann zu diesem Thema des Kampfes gegen die Verführung kommt? Zu unserem Heil gehört die Verteidigung der Wahrheit, die Verteidigung des Glaubens. Ihr Lehrer und deren Lehren haben keinen Platz in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinde Christi. In 2. Johannes 9 bis 10 möchte ich uns lesen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Ganz harte Worte. Keine Gemeinschaft mit solchen Leuten. Lüge bleibt Lüge, mag sie noch so fromm klingen. Es ist verkehrt. Und 1. Johannes 2,21 lesen wir, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. So wie die Arbeiter beim Mauerbau zu Jerusalem unter Nehemia in der einen Hand die Keller hatten und in der anderen Hand das Schwert, so müssen wir in unserem Glaubensleben mit einer Hand erbauen und mit der anderen Hand verteidigen. Und dazu brauchen wir nur das Wort Gottes. Auferbauung des Glaubens und Verteidigung desselben gehört beides zum Heil. Paulus schrak nicht davor zurück, die Versammlung in Korinth zu rügen wegen ihrer Treffen zum Mahl des Herrn. Wir kennen die Passagen, denke ich, sehr gut. Er ist auch nicht davor zurückgeschreckt, Petrus zu rügen wegen seines Verhaltens, was wir in Galater nachlesen können. Es gibt keine biblische Lehre, das uns erlaubt, nur Positives zu verkünden, wie man es heute so gerne hätte. Bloß nicht negativ, nur positiv. Gott ist gut, Gott ist lieb, wir werden alle errettet. Aber so ist die Bibel nicht. Der, so meine ich zu wissen, spricht mehr von der Hölle als von der Liebe. Und das sollte uns zu denken geben. Verzichten wir darauf, das ganze Wort zu predigen, dann geht es uns, wie es mir einmal ging, als ich Unkraut in unserem Garten jäten musste. Da war ich noch ein bisschen kleiner. Mir war klar, dass es nicht blühen durfte. Denn das hätte den Nachbarn sicher nicht gefallen. Aber anstatt es mit der Wurzel herauszureißen, habe ich es einfach abgemäht. Weg war's. Schön, oder? Wunderbar. Wenn ich das mit den Erdbeeren mache, die kommen ja auch nicht wieder. Ja. Wurzeln, Unkraut ist anders. Denn nach kurzer Zeit war es wieder da. Es wäre einfacher gewesen, oder besser gewesen, nicht einfacher, es gleich mit der Wurzel rauszureißen. Oder es auszugraben, dass man wirklich alle Wurzeln hat. Und noch besser wäre es, das Unkraut auszurupfen, wenn es noch klein ist. Wenn die Wurzeln noch nicht so tief in der Erde sind, dann kann man es einfach rauszupfen und wegschmeißen. Möglichst nicht gleich ins Nachbarbeet. Das klare Wort müssen wir predigen. Und nicht nur die Prediger hier von der Kanzel, sondern alle Gläubigen. Sobald wir mit falscher Lehre konfrontiert werden, dürfen wir sie nicht zur Entfaltung kommen lassen, keine Wurzeln schlagen lassen. Wehret den Anfängen. Dabei müssen wir eben Sünde auch Sünde nennen und verurteilen, auch wenn es den anderen schmerzt. Ein Ersthelfer kann nicht verklagt werden, wenn er bei einer notwendigen Herzdruckmassage dem Patienten ein Kleidungsstück zerstört oder sogar ein paar Rippen bricht. Wenn du deine Hilfe nicht tust und er stirbt, dann bist du schuld, unterlassene Hilfeleistung. Und dabei wird so ein Patient nur für dieses Leben gerettet. Unsere Aufgabe ist es, Menschen die Rettung für die Ewigkeit aufzuzeigen. Und das geht nur, wenn alles klipp und klar gesagt wird, auch wenn es verletzend ist. Wenn wir nur darauf achten, wie wir etwas sagen, wird die Verpackung wichtiger als der Inhalt. Aber es ist nicht die Form, wie ich es sage, sondern dass es Gottes Wort ist. Das muss der Inhalt sein. Bei der Verpackung, da geht es nicht darum, was drin ist, sondern ob es schön aussieht. Wenn du aber ein Paket bekommst, das wunderbar aussieht, aber nicht den Inhalt hat, den du erwartest, was machst du damit? Freust du dich? Nein, du schickst es zurück. Du kannst es nicht gebrauchen. Der Glaube bringt Kampf mit sich und dieser Kampf betrifft alle. Alle, die das Heil ergriffen haben, alle, die Gottes Kinder geworden sind. Und dieser Glaube ändert sich nicht. Nicht in Jahren, nicht in Jahrhunderten, nicht wegen Gesellschaften oder Umständen. Er ändert sich nicht. Er bleibt der gleiche. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Römer 10, 17. Und Gottes Wort ist unveränderlich. Und dieser Kampf ist im Christenleben beständig. Seit Judas mussten die Christen immer um die Reinhaltung des Glaubens kämpfen. Darum müssen wir wissen, was wir glauben. Wir müssen fest in dem Wort Gottes gegründet sein und nicht nur oberflächliches Kinderbibelwissen haben. Das heißt auch, die ganze Bibel immer und immer wieder durchzulesen und nicht nur ein paar Lieblingsbücher, die uns gefallen und andere, die uns nicht so gefallen, lassen wir einfach hinten runterfallen. Denn nur so können wir die Zusammenhänge im Wort Gottes auch wirklich erkennen. Dann stellen wir auf einmal fest, wo es überall schon Tempel gegeben hat, außer den Salomonischen und den Zerubabel-Tempel. Bis in unserer Zeit hatte Gott immer einen Anbetungsort. Lest die Bibel und es wird euch offenbar. Aber schon im Garten Eden wurde die Wahrheit angegriffen. Und sie wurde verdreht, so dass Eva überredet wurde, oder besser gesagt überredet werden konnte, vom Baum der Erkenntnis zu essen, und Adam, der tat es ihr gleich. Ihnen war offensichtlich nicht klar, mit wem sie redeten. Für sie war es eine Schlange. Aber es war mehr dahinter. Darum müssen auch wir wissen, gegen wen wir zu kämpfen haben. Denn der Teufel kann auch als Engel des Lichts erscheinen und Menschen verführen. Es haben sich, so schreibt Judas, nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Die Angreifer sind schon in den Gemeinden, unter den Gläubigen. Und auch Paulus im Galaterbrief und Johannes bezeugen das in ihren Briefen. Sie bezeugen diese Gefahr. Das ist nicht nur eine Empfindung des Judas. Es war allgegenwärtig. Außerhalb der Gemeinde gibt es viele Feinde. Falsche Religionen, Atheisten. Aber das sind nicht die Feinde, von denen Judas schreibt. Feinde von außen lassen die Gläubigen näher zusammenrücken. Wenn Verfolgung herrscht, trennt sich die Spreu vom Weizen. Da ein Mitläufer, der will nicht um des Evangeliums willen leiden. Er ist in der Gemeinde, weil es ihm da so gut geht, weil er da Freunde hat. Aber nicht um Jesu willen. Und wenn die Gemeinde verfolgt wird, wenn es da plötzlich Strafen gibt von der Obrigkeit, dann verlässt er die Gemeinde. Die falschen Lehrer, sie kommen nicht mit Brimborium durch die Vordertür, sondern sie kamen damals wie heute heimlich. Und wer heimlich kommt, der hat nichts Gutes im Sinn. Doch Judas prophezeit ihnen, dass sie für das Gericht aufgeschrieben sind. In das Gericht Gottes kommt niemand, der an den Sohn glaubt und seine Gebote hält. Nochmals 1. Johannes. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Judas beschreibt die eingeschlichenen Menschen als Gottlose. Gottlose sind nicht nur Atheisten. Gottlose waren wir alle, da wir Gott nicht die Ehre gaben von Anfang unseres Lebens an. Ich für meinen Teil habe immer an Gott geglaubt. Der hat irgendwann irgendwie alles erschaffen, es in Gang gebracht und so, das war mein Bild von ihm. Irgendwie werde ich schon zu ihm kommen. Das war nicht der Gott des Himmels, nicht der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Das war mein Götze. Ich war nicht mit Gott. Ich war gottlos. Und dennoch hat er mich gerettet. Gottlosen fehlt jegliche Ehrfurcht vor Gott. Für sie ist es einfach eine Religion. Ein menschlicher Versuch, zu Gott zu kommen. Es ist eine Art, eine Möglichkeit, um vor Menschen etwas zu gelten. Sie haben weder Gottesfurcht noch echte Liebe zum Herrn. Sie meinen, Gottes Vertreter auf Erden zu sein, aber ihr Verhalten, ihre Lehre widerlegt diese Aussage völlig. Sie verkehren, wie Judas schreibt, die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit. Ihre fleischlichen Begierden entschuldigen sie damit, dass sie durch die Gnade einen Freibrief bekommen hätten. Dabei geht es nicht um das Versagen im Glaubensleben, was uns immer und immer wieder trifft. Dafür dürfen und sollen wir um Vergebung bitten. Und wieder 1. Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er vertritt uns vor dem Herrn, vor Gott, dem Vater, und sagt, sieh dir den Stefan an. Der hat sich doch an mich gewandt. Er ist es, der mein Heil in der Hand hält und es zu Ende bringt. Aber ihr Lehrer verdrehen das Wort, indem sie sagen, durch die Liebe und Gnade Gottes haben wir die Freiheit zu tun, was wir wollen. Gott wird uns schon retten, denn dafür ist er ja schließlich da. So ist ihr Motto. Da ist keine Buße über Sünden und Ausschweifungen. Und wenn wir keine Buße über Sünden empfinden, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ebenso verleugnen sie Gott als den wahren Herrscher, als den unumschränkten Herrscher. Denn das Wort, das hier verwendet wird, heißt im Griechischen Despot. Wir kennen das Wort, denke ich. Nur ist es bei Gott im besten Sinne verwandt. Denn er handelt im Gegensatz zu den irdischen Despoten nicht willkürlich. Denn er hat uns zuerst geliebt, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünden gab. Das tut kein Despot. Das tut Gott. Und er hat alles in seiner Hand. Jesus Christus verleugnen sie ebenso. Sie sehen ihn nicht den Herrn, dem Ehre gebührt, nicht den Meister und Lehrer, dem man Ehrerbietung entgegenbringt. Wir bringen Jesus Ehrerbietung, indem wir seine Gebote tun, indem wir mit Freudigkeit sagen, ich bin dein Sklave, weil wir wissen dürfen, dass er ein guter Herr ist, dass er das Gute mit uns will, aber dass das, was wir können, sollen wir auch tun. Wenn wir Eigentum des Herrn sind, dann darf er mit uns verfahren, wie er will. So, wie wir es mit unserem Eigentum prinzipiell tun dürfen. Ich darf mein Fahrrad pflegen und ich darf es kaputt machen, solange ich keinen anderen schädige. Ich kann es verkaufen oder verschenken oder behalten. Das Fahrrad kann nichts dagegen tun. Aber eigentlich gehört das Fahrrad gar nicht mir, sondern Gott. Denn er hat alle Zutaten zu diesem Fahrrad geschaffen. Ich habe nichts dazu getan. Irgendjemand hat es zusammengebaut. Ich habe Geld dafür gegeben. Habe ich Gott das Geld gegeben? Ich denke, niemand hat Gott das Geld dafür gegeben. Darum ist es auch seins und deswegen darf ich mit dem Fahrrad auch nur machen, was er erlaubt. Und das mit meinem ganzen Eigentum. Das Wunderbare daran, dass wir das Eigentum des Herrn sind, ist die Tatsache, dass er etwas zur Ehre Gottes aus uns machen will. Das kann auf der einen oder anderen Weise schmerzhaft sein, aber letztlich dient es uns. Denn wir lesen in Offenbarung 21, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren, also unseren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Aussicht, die wir haben dürfen. Die Gottlosen dagegen verleugnen die Stellung Jesu als Erlöser. Dadurch wird ihre geistliche Gesinnung offenbar, alles ist nur vorgetäuscht. Paulus schreibt an Titus, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Es sind nicht die Gegner außerhalb, die uns gefährlich werden oder die am gefährlichsten sind. Es sind die innerhalb. Sie kennen die Stärken und sie kennen die Schwächen jedes einzelnen Gemeindeglieds und versuchen die Gemeinde mit falschen Lehren vom Wort Gottes wegzubringen und so letztendlich auch von Gott wegzubringen. Aber Gott kennt die Irrlehrer. Wie er die Seinen kennt, die vor Grundlegung der Welt ausgewählt worden sind. Und sie sind für das Gericht aufgeschrieben, diese Irrlehrer. Und das ist unwiderruflich. Ihre Werke offenbaren auch den Menschen ihre Gottlosigkeit. Denn obwohl sie Gott kennen, haben sie ihn nicht als ihren Herrn angenommen und tun auch nicht die Werke, die Gott haben will. Für den Glauben, der auf der Wahrheit der Bibel beruht, sollen wir mit aller Kraft kämpfen. So ist dieses Wort übersetzt. Ringen. Es ist sogar in Anlehnung an Agonie gebracht. Agonie ist wie im Todeskampf. So wichtig ist dieser Kampf. Angriffe auf die Wahrheit gibt es, wie gesagt, seit Adam und Eva und es wird sie immer geben. Das soll uns klar sein, das muss uns klar sein. So lange, bis der Teufel in den Feuersee geworfen wird. Und gegen solche Angriffe können wir nur bestehen, wenn wir wissen, was wir glauben. Wenn es nicht ein irgendetwas für Wahrhalten ist, sondern ein fest gegründeter Glaube im Wort Gottes. Die Angreifer kennen das Wort Gottes. Sie kommen aus der Gemeinde. Auch wenn sie keine Kinder Gottes sind oder jemals waren. Sie haben Gott und Jesus als den Herrscher abgelehnt. Ihr Leben ist nicht auf Gott, nicht auf Jesus ausgerichtet, sondern auf ihren eigenen Bauch, auf ihre eigenen Gelüste. Und das sind unsere Feinde. Bei diesem Kampf sind wir aufgefordert und nicht nur Zuschauer, wie Israel oft bei Kämpfen Zuschauer war. Wir sollen handeln. Dieser Kampf kann uns Ansehen bei Menschen kosten. Er kann sogar Verfolgung durch die Obrigkeit einbringen. Aber das alles steht in keinem Verhältnis zu dem, was du einst erhältst, weil du den guten Kampf gekämpft hast. Jesus, der Herr, hat das Heil erwirkt. Glaube es und kämpfe dafür. Kämpfe dafür gegen falsche Lehren und Lehrer. Amen. Wir sind dann zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Ich möchte uns dann zum Abschluss noch miteinander beten und danach hören wir noch ein Lied. Haben wir Kaffee? Und zum Kaffee und Kuchen sind wir auch noch ganz herzlich eingeladen. Wollen wir noch einmal aufstehen? Großer, allmächtiger Gott, wir haben immer wieder mit Anfechtungen zu tun und Anfeindungen von außen, aber auch aus deiner Gemeinde, aus Menschen, die sich eingeschlichen haben, aber die dich nie angenommen haben. Hilf uns, dass wir standhaft ihren falschen Lehren entgegenstehen, dass wir in deinem Wort gegründet sind, dass wir in dir gegründet sind. Gib uns die Weisheit auf diese Angriffe in der rechten Weise zu antworten. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Geistlichem. Hilf uns und stärke du uns, denn ohne dich können wir nichts tun. Es ist nicht unsere Weisheit, die den Sieg erwirkt, sondern du bist es. Aber du willst, dass wir tätig werden. Hilf uns, dass wir es tun. Dass wir aber auch nicht vergessen, wem die Ehre dafür gehört. Dir allein, bis in alle Ewigkeit. Amen.